bisschen totenstill. Aus dem Alltag eines Bestatters. Ein Podcast mit Jessica Blöhm und Volker Winkels.
Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Kein bisschen totenstill. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Hoffen, dass ihr schon die erste Folge gehört habt und schon so ein bisschen einen Eindruck davon bekommen habt, was wir hier vorhaben in diesem Podcast. Wir, das sind genau zwei Personen. Mein lieber Gesprächspartner Volker Winkels, der ist Bestatter und Thanatopraktiker, arbeitet in Wassenberg. Und genau da sitzen wir gerade auch in seinem Beerdigungsinstitut. Nennt man das eigentlich so, Volker?
Bestattungshaus,
das klingt netter.
Nee, hat damit zu tun, dadurch, dass wir eigene Klimaräume haben, Verabschiedungsräume. Ja. Hier in dem Haus ist alles rund um die Bestattung. Beerdigungsinstitut ist sehr oft, dass du ein Büro hast.
Ach so, das ist quasi nur die Verwaltung, hätte ich beinahe gesagt.
Die Verwaltungsarbeiten, genau. Vielleicht noch eine Sargausstellung. Wir haben hier alles. Wir machen ja hier Trauerdruckgestaltung, wir haben hier die Klimaräume. Nichts anderes wie ein Kühlhaus, aber ich finde den Begriff Kühlhaus furchtbar.
Ja, klar.
Wir haben hier die Verabschiedungsräume. Von der Seite ist das ein komplettes Bestattungshaus.
Bestattungshaus klingt auch ein bisschen freundlicher, finde ich. Genau, ich bin Jessica Blöhm, ich bin Fernsehmoderatorin und ich habe, und so wollen wir vielleicht mal beginnen in dieser zweiten Folge, ich habe dich, Volker, kennengelernt tatsächlich vor der Kamera in einem komplett anderen Zusammenhang. Und zwar war das für die lokale Fernsehsendung, die hier so für die Region Aachen und umzu natürlich auch den Kreis Heinsberg sendet. Und da warst du bei mir im Studio. Und wir haben uns über dein ehrenamtliches Engagement unterhalten. Das war nämlich relativ zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Ne? Mhm. Da bist du ein paar Mal da an die Grenze gefahren und hast behinderte Menschen da gerettet. Also, auch dein ehrenamtliches Engagement wird immer mal wieder hier Thema in dem Podcast sein. Jetzt in dieser Folge wollen wir aber erstmal darauf gucken, was dich überhaupt dazu gebracht hat, Bestatter zu werden. Denn das ist, finde ich, auch wieder mal eine grandiose Story, die du erzählen kannst. Gelernt hast du nämlich mal was ganz anderes.
Ich bin Jahrgang 67 und damals war gerade dieser Wandel zwischen 9 und 10 Schuljahren. Und ich bin in den 9. Schuljahr von der Schule gegangen mit einem Ausbildungsvertrag. Bin ursprünglich gelernter Metzger. Damals aber auch noch so, wie es sich gehört, richtig mit Schlachten, Wursten und. Wie ich die Ausbildung fertig hatte mit 18 Jahren, bin ich schon rübergegangen. Damals war ja auch an jedem Ort noch ein Schlachthof, habe ich am Schlachthof gearbeitet. Und da habe ich einen Mediziner kennengelernt, der kam regelmäßig mit seinen Studenten, Herzkranzgefäße, Netzhäute und die hatten eine separate Ecke, habe ich denen dann da alles zurechtgelegt. Und
also die haben an Schweinen quasi sezieren, also was haben die geübt? Also
ja, die Herzkranzgefäße, okay. Die Organe vom Schwein und vom Menschen sind ja auch ähnlich. Auch die Anordnung passt alles. Und so sind wir dann ins Gespräch gekommen und der damalige Mediziner war tatsächlich in der Rechtsmedizin und dann hat er mir angeboten, sich da umzugucken und hat mir auch sofort Arbeit angeboten, wobei ich da vom Glauben abgefallen bin, vom ersten Beruf zum jetzigen, weil gar kein Zusammenhang.
Also du willst mir erzählen, der hat tatsächlich Verwendung für einen Metzger gehabt bei sich in der Rechtsmedizin.
Früher war es tatsächlich so, die Anatomie und Seziergehilfen, das waren immer Metzger, war mir überhaupt gar nicht bewusst. Erst habe ich mich natürlich mit Händen und Füßen gewehrt, aber dann die Neugierde, lass mal gucken. Und wie gesagt, ich war ja jung, gerade mal 18. Und dann bin ich dann da hingefahren und siehe da, da habe ich einen Kollegen von mir getroffen, den ich eigentlich schon irre lang kannte. Und der erzählte mir auch, ganz tolle Arbeit. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ja, auf jeden Fall habe ich mir das dann mal angeguckt. Und dann war damals ein Mädchen, was genau in meinem Alter war, tödlich verunglückt beim Autounfall. Und die machten ja auch Präparationen, Rekonstruktionen und, so dass man sich da eigentlich von verabschieden konnte. Und dann kam dann der damalige, wie gesagt, das sind ja jetzt auch schon fast 40 Jahre her, kam dann da einen uralten Bestattungswagen an, einen riesen Trümmer an Sarg, dann wurde das Mädchen da reingelegt, die Kleidung drüber. Und was ich nie vergessen werde, das waren 8 Schrauben. Und dann hat der sogenannte Bestatter dann alles zugemacht und auf meine Frage hin.
Also der hat den quasi zugenagelt, den Sarg.
Zugeschraubt. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, ich sage, kommen die Angehörigen sich nicht verabschieden? Weil das hatte mich ja mitgenommen. Ich habe ja so kaum Berührungspunkte dazu gehabt. Und dann sagt er, naja, kann man doch nicht mehr gucken. Und dann dachte ich, also, das ist ja verrückt. Das Mädchen, ich kann mich ja gut daran erinnern, hatte ein klein bisschen Nasenbluten. Ich hatte so das Gefühl, wie kann man hingehen, anderen Menschen sagen, du kannst dich nicht mehr verabschieden oder du darfst das nicht mehr. Da steht man so sehr über den Dingen. Wenn mir einer sagen würde, du darfst dich nicht mehr verabschieden, das würde ich logischerweise mal hinterfragen. Warum? Und das hat eigentlich so der Grundstein in mir gelegt.
Also bist du der Meinung, der Bestatter konnte das auch nicht? Also ich meine, da gehört natürlich auch, werden wir jetzt drauf kommen, eine besondere Ausbildung zu, damit man vielleicht auch einen schwierigen Fall dann auch mal, ja, einen Menschen, der schwer verunglückt ist, so wiederherstellen kann, sage ich mal, dass man sich davon verabschieden kann. Aber du sagtest ja, das war in dem Fall gar nicht so. Ne?
Ja, wir hatten ja auch David, ich habe das ja gesehen, da wurde ja auch gute Arbeit geleistet. Das Mädchen, wie gesagt, da war in meinem Alter, sah eigentlich gut aus wieder. Dann habe ich mich mit der ganzen Geschichte mal auseinandergesetzt und ganz früher gab es in jedem Ort eine Hebamme und eine Leichenwäscherin. Erster und Zweiter Weltkrieg hatte ja jede Familie irre Verluste in der eigenen Familie, Tod, Leid, das war ja ganz furchtbar. Und dann hat er sich halt irgendwie so eingebürgert, dass der Sarg immer geschlossen blieb. Für mich, wenn was zu ist und ich kann da nicht reingucken, weiß ich auch nicht, ist das ordnungsgemäß, ist das vernünftig. Und dann war, was mich damals schon so beschäftigt hatte und aufgrund dessen ist dann so der erste Gedanke gereift, ja, wenn ich das mal machen sollte, dann mal auf jeden Fall anders.
Also das ist quasi dein Berufsethos ist da quasi geboren, ja, dass du gesagt hast.
Weil das ja für mich auch, wenn ein Mädel tot war, Fakt ist, das war doch ein Mensch. Da kannst du nicht hingehen und im Sarg liegen, zuschrauben und sagen, da könnt ihr euch nicht mehr angucken. Man nimmt ja den Angehörigen eigentlich die Verantwortung ab, indem dass man für die Leute entscheidet. Das ist jetzt nur ein Einzelbeispiel und soll auch nicht für die ganzen Leute da stehen.
Aber nee, das mich genau. Du bildest ja auch selber zukünftige Bestatterinnen und Bestatter aus. Ne? Also du stehst da ja sehr hinter deiner Zunft, aber eben du hinterfragst dann ja auch so manches, was alles. Da so läuft.
Ich hinterfrage grundsätzlich immer alles und wenn einer nach mir hinkommt und sagt, das geht nicht, dann will ich aus eigener Erfahrung
warum wissen, warum das eigentlich so ist. Ja, das ist auf jeden Fall dein Naturell. Volker, wie ist denn das dann weitergegangen? Also ich weiß, du bist schon etliche Jahre glücklich verheiratet. Mhm. Deine Frau Silvia habe ich auch schon kennengelernt hier. Du hast auch Kinder und Enkelkinder schon. Mhm. Also ich meine, so einen Familienbetrieb muss man auch noch am Laufen halten. Und irgendwie hast du dich dann aber trotzdem entschieden, nee, ich mache hier jetzt nicht solide weiter als Metzger und bringe die Familie durch, sondern ich wage den Schritt.
Ja, ich habe damals dann beim Bestatter angefangen. Da war man Bestattungsgehilfe, man muss sich da ja auch ein bisschen hocharbeiten. Und damals war auch nicht so wie heute, dass das ein Lehrberuf ist. Da war alles immer fest in so einer Dynastiehand und. Da hatte man gar keine Möglichkeiten. Und dann habe ich auch hier und da dann schon mal Sachen gesehen, die mir so nicht passten. Das heißt aber nicht, dass alles falsch ist. Mir passten sie.
Also während der Ausbildung hast du quasi so Arbeit.
Während der Ausbildung, früher konnte man nicht ausbilden.
Ach so, sondern du bist einfach mitgelaufen.
Du hast als Quereinsteiger angefangen, damit warst du Bestattungsgehilfe, somit hast du dann für Überführungen gesorgt und dann war das auch gar nicht so die Regel mit dem Waschen. Man kriegt die Kleidung, zack, drüber. Das waren aber so Sachen, weil ich mir ja immer ein anderes Bild von dem Beruf gemacht habe. Ich wollte das so nicht haben. Ich fühlte mich auch nicht wohl dabei. Und dann war irgendwann für mich die logische Konsequenz, dann mal halt anders, ne?
Das hast du dir dann am Ende alles selber beigebogen? Nee. Also du bist ja schon noch die Ausbildung auch zum Thanatopraktiker gemacht?
Ja, die habe ich schon später über den Verband Deutscher Bestatter gemacht. Genau wie die Ausbildung zum geprüften Bestatter. Das habe ich dann später alles selber bezahlt, wo es dann auch die Möglichkeiten gab. Aber in erster Zeit habe ich dann so gearbeitet, wie mein Gegenüber, oder andersrum gesagt, wenn ich einen Anspruch habe, da habe ich ja irgendwie so ein Bild im Kopf, wie ich das gerne hätte. Und so habe ich es auch mit den Verstorbenen letztendlich gemacht. Da wurde gewaschen, da wurden die Haare wieder gemacht, dann wurden die Fingernägel sauber gemacht und dann eingekleidet. Da war einfach so ein Anspruch, weil man muss mal überlegen, wenn der Mensch im Sarg liegt, und also egal, ob er eingeäschert wird oder eine Erdbeisetzung, wir sind die Letzten, die diese Arbeit machen. Und mir war halt von vornherein immer wichtig, dass die Menschen sich doch verabschieden können. Wer bin ich, dass ich sage, der Sarg bleibt zu? Mhm. Das habe ich nie gemacht. Wir haben auch Verstorbenen gehabt, wo was schwerer war. Dann gehe ich aber hin und setze mich mit den Leuten am Tisch und erkläre denen, warum, weshalb. Aber ich würde es noch nicht mal abraten. Die Entscheidungen fällen die bitte schon selber aufgrund meiner Aufklärungsarbeit. Und da waren auch schon Särge bei, wo ich definitiv gedacht habe, ich würde ihn zulassen.
Ja, okay.
Aber auf der anderen Seite, die Angehörigen, die haben die Entscheidung. Dann habe ich halt so einfach wie möglich für den gemacht, dass sie dann auch da am Sarg und geschadet halt komischerweise nie.
Nimm uns nochmal mit, wie ging das denn logistisch? Also jetzt haben wir hier dieses Bestattungshaus. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Größenordnung. Aber so seid ihr ja nicht direkt gestartet, sondern du hast mal gesagt, los ging es mit 10 Quadratmetern irgendwo 3 Straßen weiter hier, ne, in Wassenberg.
Ja. Ich habe tatsächlich mit 10 Quadratmetern angefangen, mit einem Tisch, 2 Stühle und einem Computer, den ich bedienen musste. Dann war aber auch so eine verklärte Sicht auf den Dingen, weil ich das Bestmögliche für die Leute rausholen wollte, sprich, dass die auch loslassen können, weil der Tod, der erreicht uns ja alle. Aber was ich immer im Kopf hatte, war, wie mein Opa gestorben ist, da war ich noch ein Kind, durfte ich nicht mit in die Totenhalle rein, um mich zu verabschieden. Das waren alles so Sachen, die für mich irgendwie keinen Sinn ergeben haben und dem Ganzen wollte ich einen Sinn geben. Dann kam dann später, dann habe ich mich dann selber ausbilden lassen über den Verband, dann viele Gespräche geführt mit guten Kollegen und siehe da, seit ungefähr, man kann sagen jetzt 20, 25 Jahren, ist so ein Riesenwandel in dem ganzen Berufsbild. Auch die Bewerber, wir haben ungefähr 70% Frauen, die sich bewerben, max 30 Männer.
Die Bestatterinnen werden wollen.
Ja. Und das hebt ja auch nur die Qualität.
Also früher war es eher so, ein Beerdigungsinstitut wurde so von Generation zu Generation weitergegeben. Ja. Das meinst du mit Dynastien, ja?
Ja, genau.
So, und die waren dann fest eingesessen im Ort und die haben das immer nach Schema X gemacht. Und
genau. Das war schon immer so.
Mhm. Ja, und ihr mit eurem kleinen 10 Quadratmeter Büro, ich weiß, ganz lange war es tatsächlich nur du und deine Frau, ne?
Mhm. Wir haben alle Abholungen, alle Waschungen, alles haben wir zwar zusammen.
Nur, dass uns jetzt niemand falsch versteht, ihr habt nicht auf 10 Quadratmetern Verstorbene versorgt, sondern
früher
ihr habt
es dann auf den Friedhöfen noch Waschtische und Waschmöglichkeiten, was heute ist auch nicht mehr so ist. Es gibt noch Friedhöfe, die das haben, aber früher war es halt noch gang und gäbe, ging das noch.
Ja.
Und ich war dankbar für die Möglichkeit, aus einem ganz einfachen Grund, so konnte ich das machen. Noch bis heute, und wie gesagt, das sind jetzt fast 40 Jahre, ist das für mich unabdingbar, dass das passiert. Ne, weil so eine Waschung hat sich jeder Mensch verdient. Für mich liegt dann ein Verstorbener am Tisch, der gleiche Recht hatte, jeder andere auch. Und Verstorbene haben ja keine Lobby. Da muss doch irgendeiner sein, der sagt, so pass mal auf, ich mach das schon. Und darum ist es nämlich ganz wichtig, dass das auch so gemacht wird.
Kam daraus aus deinem ethischen Gefühl, was du da hast, kam daraus dann auch der Wunsch, dass du dich da noch weiterbildest? Also jetzt möchte ich nämlich mal zum Thanatopraktiker kommen. Der ist als Begriff, glaube ich, nicht so richtig in unserer Gesellschaft bekannt. Also da hat schon mal einer gedacht, dass du würdest irgendwann mit Fußpflege machen.
Ja, fand ich sehr witzig. Schön. Die Thanatopraxie, das ist ja Latein, Thanatos, Tod. Die Thanatopraxie habe ich für unabdingbar gehalten, aus einem ganz einfachen Grund. Die Menschen, die sterben ja nicht immer nur am Mord, Totschlag, Unfall. Es gibt auch solche Sachen wie einen Tumor, Chemotherapien. Es gibt ja irre viele Krankheiten, die den Körper verändern. Jeder Mensch ist aber ein Stück weit eitel. Jeder. Und wenn ein Mensch so eine Chemotherapie hinter sich hat oder so einen langen Weg hinter sich hat, was das Sterben betrifft, das letzte Antlitz halte ich für ganz wichtig. Und ich sagte ja, ein Verstorbener hat keine Lobby. Und wenn ich mir dann so Fotos angucke, mich mit den Leuten unterhalte, sehr oft kenne ich ja auch selber die Familien oder die Betroffenen, dann denke ich mir, nee, das war er ja nicht. Also gehen wir hin und stellen die Uhren wieder auf Null, damit man den letzten Antlitz oder so gestalten kann, wie es sich eigentlich auch gehört. Das ist auch vielleicht ein bisschen Ego, aber letztendlich ist es ja so, dass es mein Handwerk ist. Und jeder Handwerker, egal in welchem Bereich, hat ja denn, sollte den Anspruch haben, dass was er macht, macht er vernünftig. Ne? Und das gehört mit dazu.
Jetzt nimm uns aber mal mit. Ich konnte mir das rein praktisch gar nicht so richtig vorstellen. Was lernt man denn da?
Rekonstruktion und solche Geschichten mache ich schon irre lange. Aber wenn der Tod eintritt, und da habe ich ja in der ersten Folge schon mal drüber gesprochen, ist es ja so, dass alle Zellen zwar tot sind, aber der Organismus als solches ja nicht. Wir haben noch Bakterien im Körper, dieser Autolyseprozess, weil die Leute erzählen mir immer, ja, eine Erdbeersetzung wirst du von den Würmern vernascht. Das stimmt nicht so ganz. Das sind die Bakterien, die wir im Körper haben. Wir verdauen uns ja quasi selber.
Wir verdauen uns selber, alles
klar. Wenn ich jetzt einen Unfall habe, den ich rekonstruiere, hat mir immer dagegen gestanden, dass der Autolyseprozess aber weitergeht. So, und bei diesem Thanatopraktiker habe ich auch dieses Embalming gelernt, Einbalsamierung. Das heißt, wir stoppen den Autolyseprozess und können ganz in Ruhe unsere Arbeit machen.
Also im Klartext tauscht ihr Flüssigkeiten aus?
Ja, das ist wie so ein Dialyseverfahren bei Nierenkranken, nichts anderes. Nur wir gehen dadurch hin, alle Bakterien, die im Körper sind, stellen wir mal zeitweise auf Null.
Kalt.
Wird ein Großteil des Bakterienstammes und was so im Körper ist, wird eliminiert. Aber ein Teil bleibt immer da. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe, balsamiere den Körper, kann man alles ausrechnen, will die Autolyseprozess aber für 6 Wochen stoppen, nehme ich dieses, jenes, welches, mische das zusammen, mache das damit. Nach 6 Wochen startet dieser Autolyseprozess, weil der Bakterienstamm sich logischerweise erholt und fängt dann erst mit der Arbeit an. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Menschen in Südeuropa überführen, wo es sehr warm ist, oder wir haben das auch schon gehabt, dass da Menschen überführt waren, zum Beispiel in Russland, Polen und Ukraine und die Länder.
Ach so, die sind dann hier gestorben und sollten zu Hause beerdigt werden.
Ist dann aber so, dass die Trauerfeier am offenen Sarg stattfindet.
Ha, womöglich erst 3 Wochen später oder
ganz
sowas.
Genau.
Mhm.
Und dann treten wir im Plan.
Alles klar.
Ne, dann machen wir das so, dass das auch gewährleistet ist. Und der charmante Vorteil ist, unsere Ausbilder zum Beispiel, das sind Mikrobiologen, das sind Unfallchirurgen, Thanatopraktiker, Erfahrene, die bilden uns ja aus. Und somit hat man ein Potpourri von allem, was wichtig ist. Dann braucht man ein klein bisschen Fantasie und etwas Geschick.
Sehr viel Anatomie kannst du, das habe ich bei dir schon erlebt. Ja. Also das ist ja schon irre gut. Ich meine, du musst halt jeden einzelnen Versorgungsweg durch den Körper musst du ja kennen. Ne?
Du musst
ich finde es auch spannend.
Beispielsweise der Organe und Zellen. Du musst es einfach wissen, damit du dagegen angehen kannst. Ne?
Ich fand es sehr spannend, als ich bei euch im Versorgungsraum da stand. Also so nennt ihr ja diesen Raum, wo ihr mit Verstorbenen dann arbeitet. Da ist ein Regal. Das ist voll mit Fläschchen. Also besser gesagt Flaschen, so Plastikflaschen.
Gefüllt mit Fluids.
In den buntesten Farben. Und dann stand ich davor und du hast zu mir gesagt, hier stehen die giftigsten Stoffe, die es auf diesem Planeten gibt.
Wo man als Mensch nicht wirklich dran rumschnuggeln sollte an den Fläschchen. Auch
also wenn ich noch lebe.
Aussehen, ne?
Genau.
Sind aber zum Beispiel ganz wichtig, wenn man sich jetzt wieder mit den Organen auseinandersetzt oder mit den venösen Systemen. Wir haben ja Kapillare. Jeder Mensch, der eine ist was heller, der andere ist was dunkler, der eine rot, der andere weniger rot. Wir können das so mischen, dass selbst die Kapillare in der Wange, Nase und wieder sichtbar werden. Und zwar das genau in den Originaltönen.
Ja, also wir sind jetzt zum Beispiel beim Tumorpatienten, ja, die ja teilweise wirklich ganz andere Farbe haben.
Ja,
oder man nehme Geld. Jemanden, der leberkrank war, sowas, ne? Und das bekommt ihr dann hin?
Ja. Man muss ja jetzt überlegen, wenn man sich mit der Zelle auseinandersetzt, das ist so ein Osmoseverfahren quasi. Und wenn man sich jetzt mit der Zelle auseinandersetzt, dann weiß man, die hat jetzt viel zu viel Flüssigkeit oder falsche Flüssigkeit, das holen wir wieder raus. Andersrum gibt es aber auch Menschen, gerade so im letzten Prozess des Lebens, die stellen dann erst die Nahrung ein, dann stellen sie auch das Getränk, das ist ein ganz natürlicher Sterbeprozess.
Ja.
Somit ist der Körper dehydriert.
Ja.
Da geben wir den Zellen halt Flüssigkeiten wieder.
Oh,
und die wiederum kann man dann auch wieder mit verschiedenen Produkten so zusammensetzen, dass dann auch wieder Farbe ins Spiel kommt. Ich höre sehr oft, dass die Leute sagen, aber ich will nicht, dass Vater geschminkt wird. Habe ich Verständnis für. Dann machen wir es anders. Dann ist dann die natürliche Form.
Wie aufwendig ist das? Für mich klingt das ja wie, also, wie Magie, ne?
Das,
also,
das ist gar nicht aufwendig. Anfangs hatte ich länger dafür gebraucht, aber jetzt ist es genauso schnell letztendlich wie Schminken und Haare kämmen. Das sind 20, 25 Minuten, dann ist der Prozess abgeschlossen.
Ja.
Und man hat ein ganz anderes Bild. Mir ist ja ganz wichtig, und dann sagte ich ja schon mal, dass die Leute begreifen können, was da passiert ist. Und ich möchte da auch gar keine Horrorbilder hochkommen lassen oder sonstiges. Darum versuche ich den Menschen ein ganz natürliches Antlitz mitzugeben. Mit allen Macken, die da so sind. Und das ist die einfachste Art und Weise. Lustigerweise wird das hier in Deutschland, haben wir jetzt ein bisschen was über 100 Thanatopraktiker. Ich war in Frankreich, teilweise Belgien, England, Amerika, das hat gang und gäbe.
Viel verbreitet.
Bis zu 80%
ja,
machen die. Die machen das sogar zu Hause.
Ihr macht ja auch noch viel mehr. Wir haben jetzt einmal diesen Teil des Embalmings angesprochen, wo es um diese Flüssigkeiten geht. Jetzt nehmen wir mal an, ich weiß, dass du den Fall auch letztens hattest. Ein junger Mann, der bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen ist. Tragisch auch. Und ich habe sowas noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie ein Mensch dann also aussehen kann. Man kann sich das vielleicht mal irgendwie ausmalen, wenn man... Das möchte ich ehrlicherweise gar nicht.
Ja.
Ich meine, die kommen dann ja in einem völlig desolaten Zustand zu dir.
Ja.
Das möchte man ja der Mutter oder dem Vater der Familie nicht zumuten. Das geht nicht.
Nein.
So, Punkt.
Nein.
Jetzt frage ich mich, wie genau geht das? Wie genau rekonstruierst du jemanden, der da irgendwie...
Es gibt erstmal schon mal so tolle Sachen wie Fotos. Das ist immer schon mal eine Anfangsgeschichte. Und dann muss man sagen, wir haben es einfacher wie die Medizin. Wir haben zwar bei Mediziner gelernt, oder Mediziner waren unsere Ausbilder, aber Fakt ist, wir haben es einfacher. Wir brauchen auf keine Infektion Rücksicht zu nehmen. Wir brauchen auf nichts Rücksicht
zu nehmen. Und euch läuft nicht so direkt die Zeit weg.
Genau.
Ja, so.
Das heißt, das war jetzt zum Beispiel ein Bahnunglück, abgerissene Gliedmaßen und. Ja, dann wird das gereinigt, ein Embalming gemacht, damit uns die Zeit nicht
wegrennt.
Genau. Und dann fangen wir an, ganz normal, wird genäht, wieder gerichtet, geschlossen. Weil auch da, gerade bei so einem Unfall, Mord, da ist es ja oft so, wenn ein Mensch plötzlich aus dem Leben gerissen wird, die Angehörigen haben es ja noch schwerer. Da ist ja gar nicht so der Gedanke, demnächst stirbt, sondern morgens gehen die aus dem Haus und kommen nicht mehr wieder.
Ja.
Und da den Leuten muss man eigentlich noch mehr die Möglichkeit geben und noch mehr Zeit einbauen, damit die da begreifen können, was da passiert ist. Und da habe ich sehr, sehr viele gute Kollegen, die rufen dann an, Volker, ich habe das und das, kannst du machen? Dann gucke ich mir das an, ja klar, vorbeibringen. Und dann reden die mit den Angehörigen und die können sich dann verabschieden. Ich kenne dann weder die Vorgeschichte, noch kenne ich die Angehörigen. Für mich ist in dem Moment erstmal das, was ich vor mir am Tisch liegen habe, maßgebend. Und dann Endresultat. Kann man sich davon verabschieden?
Ja, ich weiß, dass manchmal ist es auch so, das hast du mir auch schon erzählt, dann nimmst du dir da abends vielleicht auch mal so eine halbe Nacht für Zeit und dann machst du dir Knöpfe ins Ohr, dann wird Musik gehört und dann bist, das ist ja auch schon fast was, ich sag mal, fast was Künstlerisches.
Ja,
schon.
Du musst da Zeit für haben. Alles, was man im Leben macht unter Zeitdruck, läuft da hinten raus. Diese Rekonstruktionsgeschichten, sehr oft fange ich da nachmittags abends mit an, also ganz einfach ein Grund, dann habe ich so meine Ruhe. Als erstes findet man Analyse statt, was brauche ich? Dann wird sich alles bereitgelegt. Dann fange ich an und dann kommt der Körper und sagt, so nicht. Dann muss ich halt wieder ganz schnell umplanen. Wenn ich ganz am Ende mit dem Latein bin, was selten vorkommt, aber passiert jedem Kollegen auch schon mal, dann unterhält man sich mit dem Kollegen, man hat ja immer ein Gespräch, der hat das schon mal was Ähnliches. Dann wird der nachgefragt haben, was hast du damals da gemacht? Weil unterm Strich ist das Ziel ja, den Angehörigen eine Verabschiedung zu ermöglichen. Ob die jetzt bei uns die Beerdigung machen, aber da sind wir gar nicht von da. Ich bin ja Thanatopraktiker in dem Moment, oder das heißt, ich unterstütze da gerade einen Kollegen. Und da arbeiten wir auch alle Hand in Hand, das ist gar kein Problem.
Gab es für dich schon mal einen Fall, wo du gesagt hast, nee, das kriege ich nicht hin?
Nee. Ich hatte, das ist schon ein paar Jahre her, dann ist jemand ohne alles nach Holland hingefahren, also ohne Papiere, ohne alles. Hat sich da den Gedanken vom Suizid auf der Bahn gestellt und dann kam alles, so wie kommen musste. Die Polizei.
Also vom Zug überfahren worden?
Mhm. Dann kam die holländische Polizei, hat ermittelt, gemacht, aber da war ja nichts. Die hatten ja keine Ansätze. Somit wurde der Mensch dann beerdigt. Die Polizeibehörden, egal wo, arbeiten natürlich Hand in Hand. Und nach ein paar Wochen
kam raus, hier wird jemand vermisst.
Dann DNA, sprich Bürste, Zahnbürste, irgendwas. Und dann stellte sich raus, aha, siehe da, hat er gesagt.
Okay.
Die Angehörigen haben über Umwege von der Arbeit von mir erfahren und kamen dann mir hin und hatten die Vorstellung, dass ich jetzt hingehe, ein Mensch, der unterm Schnellzug geraten ist und schon 3 Wochen beerdigt ist, dass ich da die Uhr ganz auf Null stellen kann.
Nee.
Das Problem ist halt, wenn man jetzt von dem Beruf hört, das ist genau wie so in der Medizin, da meint man ja, man kann immer alles wieder auf Null stellen. Manchmal geht es leider nicht mehr. Die Leute haben aber trotzdem das Recht, sich zu verabschieden. Es ist nur die Frage, wie führe ich sie daran? Und dann habe ich mir dann erstmal mal um die Überführung gekümmert, habe dann mal geguckt, was ist, weil vorab, ne, die sagen, das geht nicht, weil das ist nicht so mein Stil.
Also du hast dir auf jeden Fall den Toten angeschaut.
Ja, den hatte ich dann bei mir am Tisch, habe dann gereinigt, gemacht, getan, habe ja auch Kleidung bekommen und da, wo was hingehört, da habe ich auch hingemacht. Aber da waren mir auch Grenzen gesetzt, Das ist nun mal einfach so.
Ja.
Diese Frau, die bei mir gewesen ist, bei deren Mann, der Schluss gemacht hat, hat die Erwartung, sich zu verabschieden. Und die unterstütze ich doch selbstverständlich. Und dann habe ich schon gesagt, das machen wir definitiv. Aber dann zu meinen Spielregeln, bin dann hingegangen und habe, ist ja nicht, dass der Körper in der Mühle geraten ist, wo gar nichts mehr da ist. Sondern sind ja ein paar Sachen, die sind einfach noch da. Hab dann die Sachen, die noch da waren, freigelegt. Da kam ein weißes Leinentuch mit Blütenblätter und über der Sarg. Und die Sachen, die noch intakt waren,
also zum Beispiel eine Hand?
Oder ja, da war es in dem Falle war ein Arm und ein Teil vom Gesicht rausgelassen. Die waren aber schon viele Jahre verheiratet.
Okay.
Und oft ist es ja so, man sieht das ja auch in Fernsehshows schon mal, oder man hört da, wenn ein Paar länger zusammen ist, es gibt so ein paar Sachen, wo man seinen Partner dran erkennt.
Ja.
Die ist reingekommen, hat das gesehen, der Hand, genauso wie die Sachen, die so freilegen konnte, und sagte zu mir, danke schön, das ist er. Die musste ja begreifen.
Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, ja.
Und das ist
auch. Hat ihr schon gereicht?
Ja. Die hat auch die Hand gestreichelt und alles. Ja. Wir haben ja irre lang gesessen und uns unterhalten. Man merkte von Minute zu Minute, die Frau taute immer mehr auf.
Mhm.
Die konnte loslassen, die konnte begreifen, was da passiert ist. Und das ist so ein Problem, was ich oft sehe, was sehr stark unterschätzt wird. Ne? Zusag. Man hat nicht die Fantasie.
Ich meine, der menschliche Verstand ist zu viel in der Lage, unter anderem sich auch einfach einzureden, der liegt da gar nicht drin.
Die Haptik fehlt.
Ja, ja.
Und dann ist aber für mich, und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht, was der Beruf des Bestatters im Allgemeinen nur ausmacht. Das ist aber mein Spezialgebiet, da mit der menschlichen Psyche bzw. begleiten. Ich sage immer, heilen durch Hand auflegen. Die Leute müssen verstehen, was passiert ist. Manchmal tut die Wahrheit weh, ist doch gar keine Frage.
Klar.
Aber nachdem, dass man den Schmerz hatte, hat man aber zumindest den Berger Klom, da man sagen kann, so, das habe ich jetzt verstanden, jetzt muss ich mal gucken Richtung Normalität. Mhm. Man muss den Leuten die Möglichkeit geben.
Ja, dann wird wieder eine Tür geöffnet, um klarzukommen. Ja. Ne?
Da war eigentlich ausschlaggebend tatsächlich damals dieses Mädchen.
Ja.
Das war tatsächlich ausschlaggebend. Verrückt. Lustigerweise.
Weißt du, wer sie war? Hast du das mal rausgefunden?
Ich muss ganz ehrlich sagen, damals wollte ich. Und dann habe ich auf diesem Gerichtsmediziner gehört und da bin ich auch ganz froh drum. Ich glaube, ich hätte da gar nicht von loslassen können, wenn ich gewusst hätte, wer es ist, weil der Mensch ist auch Mensch.
Mhm.
Ne? Die Leute, die ich ausbilde, wie gesagt, ich bin auch Dozent, denen mache ich das immer wieder klar. Ihr seid der verlängerte Arm des Verstorbenen, ihr seid die Lobby. Ihr müsst diesen Menschen, egal was er gemacht hat, unterstützen dabei.
Der Bestatter, so ein bisschen die Stimme der Verstorbenen.
Ja, ja, ja. Und da kann ich sehr laut werden. Also wenn da was nicht passt, dann wäre bei mir echt so ein Punkt, wo ich so eine Null-Toleranz-Grenze habe. Ne? Null.
Das, finde ich, ist ein schönes Schlusswort für unsere zweite Folge. Passt ja auch sehr zu dem Namen unseres Podcasts. Kein bisschen Totenstill. Nee. Wir hoffen, euch hat die zweite Folge gefallen. Ich kann schon mal spoilern, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall auch noch mal mit so ein paar Mythen aufräumen. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch jetzt gerade beim Hören gedacht haben, oh, dann hat er auf einmal eine 3 Wochen alte Leiche auf dem Tisch. Also wie war das? Der muss doch gestunken haben bis Timbuktu. Was einem da alles so durch den Kopf geht. Ich sag mal so, wir werden mit all diesen Mythen in der nächsten Folge mal aufräumen, werden dann nochmal auch mal ein bisschen detailliert auf deine Arbeit schauen. Wie sieht deine tägliche Arbeit so aus?
Können wir auch dadurch noch einmal reintreten?
Ja.
Leiche ist eine Sache.
Stimmt.
Verstorbene. Das gibt auch keine Leichenwagen, das ist ein Bestattungswagen.
Und da bin ich voll bei dir, deswegen darfst du mir auch immer reingrätschen, wenn mir sowas rausploppt. Also, wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns ein paar Kommentare da lasst, uns mal erzählt, wie euch unser Podcast gefällt und natürlich eure Fragen da lasst. Was beschäftigt euch rund um das Thema Tod, Bestattung? Was macht ein Bestatter eigentlich und was hat man alles für Möglichkeiten als Angehörige? Ja, auch dafür sind wir ja da. Wie gesagt, ist erst unsere zweite Folge. Wir haben noch vor, ganz viele hinterherzuschieben. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt erstmal eine gute Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.
Tschö, wir freuen uns.
Mehr Infos und Hintergründe gibt's auf Instagram unter jessi.blöhm.